Cube Talks, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Merseburg.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cube Talks. Ich bin Vanessa Sieber vom Forschungsmarketing der Hochschule Merseburg und wir sprechen heute über Echtausstellungen und wie wir mit interaktiven Ausstellungen Präventionsarbeit im Bereich sexualisierter Gewalt für Schulen und auch weitere Einrichtungen, zum Beispiel der Behindertenhilfe, anbieten. Wir haben in unserer Podcast-Folge 15 schon mal über Wissenstransfer und unsere Bildungsformate für Schulen und Bildungsträger gesprochen und sprechen heute sozusagen in einem speziellen Feld, nämlich über unsere Bildungsformate im Bereich SMK, also in unserem Fachbereich Soziale Arbeit, Medien, Kultur. Ich habe dazu heute wieder zwei spannende Gästinnen eingeladen. Zum einen begrüße ich Maria Urban. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Stellst du dich ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen?
Das mache ich gerne. Mein Name ist Maria Urban. Ich arbeite an der Hochschule, ich glaube seit 8 Jahren inzwischen, war in verschiedenen Forschungsprojekten tätig, zum Beispiel im Forschungsprojekt Sebili, sexuelle Bildung für das Lehramt. In diesem Kontext ist mein Name vielleicht schon an der einen oder anderen Person vorbeigekommen. Und aktuell arbeite ich als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Fachbereich SMK, vorrangig mit Fokus auf den Master angewandte Sexualwissenschaft.
Super, spannend. Schön, dass du heute da bist. Daneben ist noch Sandra Kommichau hier im Studio, beziehungsweise dürfen wir heute bei dir im Gartenhaus zu Gast sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern.
Und ja, stell dich doch auch gerne kurz vor.
Ja, mein Name ist Sandra Kommichau. Ich bin Kultur- und Medienpädagogin und seit 8 Jahren hier an der Hochschule im Bereich Weiterbildung tätig und seit 5 Jahren jetzt mitverantwortlich für die Koordination und Umsetzung der Präventionsprojekte und Weiterbildungsmaßnahmen der Hochschule.
Danke, dass du da bist. Über die Präventionsprojekte sprechen wir gleich noch im Detail. Bevor wir das tun, folgen zunächst unsere Cube Facts. Das sind unsere schnellen Fakten zum Staunen und Begeistern. Wusstet ihr das?
Ihr euch während des Studiums in unseren künstlerischen Werkstätten wie Video und Film, Musik und Audio, Fotografie und Theater voll entfalten und ausprobieren könnt?
Wir einzigartige Masterstudiengänge wie angewandte Sexualwissenschaft und Sexologie anbieten?
Und ihr euch schon während des Studiums aktiv einbringen und selbst Bildungs- und Transferformate entwickeln und umsetzen könnt?
Wir als Hochschule eng mit Fachkräften und Expertinnen der sozialen Arbeit kooperieren und damit einen intensiven Theorie-Praxis-Dialog gewährleisten.
Wir erwachsene Schulen, die mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen arbeiten.
Wir für Präventionsarbeit praxisnahe Materialien und Projekte entwickeln.
Und unsere Ausstellungsreihen für Zielgruppen vom Kindergarten bis ins Erwachsenenalter konzipiert sind.
Ja, vielen Dank. Und genau darüber wollen wir jetzt ein bisschen mehr wissen. Wir sprechen heute über die Echtausstellungen. Genau, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe gefunden, es gibt insgesamt 6 verschiedene Ausstellungen. Die haben so tolle Namen wie Echtschätze, Echtklasse, Echtstark, Echtfair, Echtkrass und Echtmeinrecht. Und wie wir es eben in den Cube Facts gehört haben, haben die unterschiedlichste Altersgruppen und Zielgruppen, die sie ansprechen. Liebe Sandra und Maria, ihr seid die Expertinnen. Erzählt uns doch mal ein bisschen was drumherum. Also was sind die Ausstellungen? Wie sind sie entstanden? Woher kam der Impuls? Führt uns gerne in das Thema ein.
Also die PETSA-Ausstellungen sind Teil eines umfangreichen Konzepts an Weiterbildungsinstrumenten, entwickelt vom PETSA-Institut für Gewaltprävention in Kiel. Die wurden da konzipiert, entwickelt und auch gebaut und sollen sozusagen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch, vor sexueller Gewalt dienen.
Ja, vielleicht so ein bisschen Kontextwissen. Die PETSA-Ausstellungen fokussieren, du hattest es vorhin schon gesagt, Vanessa, auf verschiedene Altersgruppen auch. Es gibt PETSA-Ausstellungen oder eine PETSA-Ausstellung konkret, die speziell eben für Kinder im Grundschulalter gemacht ist. Dann eine für Kinder ab oder vielmehr Jugendliche ab so ungefähr 13. Das ist die Echt-Krass-Ausstellung, die für die Grundschulkinder heißt Echt-Klasse. Die Echt-Krass-Ausstellung zielt, wie gesagt, auf Jugendliche ab so 13, 14, also ungefähr 7. Klasse. Dann gibt es die Ausstellung Echt-Stark, die zielt auf Kinder und Jugendliche in einem ähnlichen Alter, aber mit so Lernbeeinträchtigungen und so Schwierigkeiten im Lernen oder vielleicht eben auch kognitiven Beeinträchtigungen. Und die Hochschule selbst hat eben auch noch die Echt-Mein-Recht-Ausstellung, die vorrangig auf lernbeeinträchtigte Erwachsene, junge Erwachsene zielt und da entsprechend eben auch wirklich auch finde ich, ganz so praxisnahe Bildungsangebote sind, weil da extrem viele Materialien dabei sind, die so Kinder und Jugendliche einfach total ansprechen. Also man kann ganz viel haptisch machen, man kann ganz viel akustisch machen, man kann sich viel angucken und vor allem viel ausprobieren rund um sexuelle Bildung und Prävention von sexualisierter Gewalt. Das ist so im Groben vielleicht das Konzept der Ausstellungen. Sandra hat es vorhin erzählt, vom Petze-Institut konzipiert worden. Und die Idee dahinter ist, und ich glaube, das ist vor allem auch das Besondere, weil die Ausstellung nicht alleine daherkommt. Die Idee dahinter ist, dass man, wenn man als Schule sich so eine Ausstellung ausleiht, ein Komplettangebot im Prinzip bekommt. Also man kriegt einen Elternabend dazu, man kriegt eine Bildungsveranstaltung für Lehrkräfte dazu und eben die Ausstellung selbst für Kinder und Jugendliche, Kinder und oder Jugendliche mit Begleitmaterialien, allem drum und dran. Da gehen wir sicherlich noch ein bisschen tiefer drauf ein, aber es ist sozusagen ein Rundum-Komplettangebot, was man sich damit an die Schule holen kann und nicht irgendeine Veranstaltung, zu der man eben hingehen muss als einzelne Klasse oder so, sondern die ganze Schule kann davon profitieren, einschließlich der Lehrkräfte plus Eltern.
Okay, das klingt ja schon mal total spannend und auch mal wieder total vollumfänglich. Das heißt, ihr macht auf das Thema oder die Kinder und Jugendlichen werden auf das Thema sexuelle Gewalt zum Beispiel aufmerksam gemacht und können so ein bisschen spielerisch sozusagen sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch ihre Rechte und ihre Grenzen entdecken und auch lernen, sozusagen die zu äußern. Habe ich das so richtig verstanden?
Das hast du komplett richtig verstanden. Die Idee dahinter ist immer auch, das zu verbinden mit dem Wissen oder der Wissensvermittlung für Kinder und Jugendliche. Wo sind die eigenen Grenzen? Was möchte ich auch? Was darf auch sein? Und wo sind auch meine persönlichen Leidenschaften vielleicht irgendwie? Wie will ich auch Sexualität leben? Alle diese Ausstellungen sind sehr sexpositiv, also so sexualitätsbejahende Ausstellungen, die auch davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche sexuelle Wesen sind und auch sein dürfen, dass sie sich entwickeln, dass sie sich kennenlernen sollen und müssen und langfristig natürlich auch irgendwie Körperteile benennen können, auch ja, positive und negative Erfahrungen benennen können, also dass es dafür Worte gibt, weil schon irgendwie der Gedanke ist, wer gut über Sexualität sprechen kann, kann sich früher oder später auch mitteilen, wenn er oder sie vielleicht schlechte Erfahrungen im Kontext mit Sexualität macht. Und alle diese Ausstellungen sind genauso aufgebaut. Es geht um Wissensvermittlung zum eigenen Körper, zur eigenen Sexualität. Und es geht natürlich auch um Wissensvermittlung zu, was sind Übergriffe und was sind vielleicht auch rechtliche Grundlagen. Also was darf auch einfach nicht sein und was mache ich mit guten Geheimnissen, mit schlechten. Es gibt überhaupt gute und schlechte Geheimnisse. Man darf auch petzen, deswegen übrigens auch Petze-Institut. Petzen ist erlaubt, um Hilfe zu holen. Und Hilfe holen ist kein Petzen. Alle diese Sachen dienen im Grunde dazu, dass Kinder und Jugendliche sexuell selbstbestimmt leben können und damit natürlich auch ein Bewusstsein dafür haben, wann werden eigene Grenzen überschritten und wie kann ich mir Unterstützung holen, wenn das passiert und habe ich überhaupt ein Bewusstsein dafür und genau, wie kann das natürlich langfristig dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt verhindert wird oder zumindest Kinder und Jugendliche sich anvertrauen können, wenn sie sexualisierte Gewalt erleben.
Ja, total wichtig. Und du hast auch vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, das ist sehr interaktiv gestaltet. Kannst du uns vielleicht mal ja so ein bisschen auf so eine virtuelle Reise mit durch eine Ausstellung nehmen oder mal so 2, 3 Sachen benennen? Weiß nicht, gibt es dort audiovisuelle Eindrücke oder Spiele oder genau, kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was die Kinder und Jugendlichen sozusagen erwartet mit so einer Ausstellung?
Das kann ich machen. Ich könnte 100 Beispiele erzählen aus diesen Ausstellungen, weil die wirklich total charmant sind und irgendwie so, eigentlich sind alle so, dass man die eigentlich gerne selber auch ausprobieren möchte, egal ob man erwachsen und irgendwie beeinträchtigt oder nicht ist. Es ist eigentlich völlig egal, wenn ich die sehe, will ich die ausprobieren, weil die total cool aussehen. Also die sind einfach erstmal optisch total ansprechend, also ganz kind- und jugendgerecht aufgearbeitet oder aufbereitet, so würde ich sagen. Erstmal, das finde ich auch vielleicht auch wichtig zu wissen, weil man, also Ausstellung ist irgendwie auch so ein Konstrukt, da hat man ja kein klares Bild vor Augen, was das ist. Also es sind halt keine Bilder, die an der Wand hängen, sondern das sind so große Module, die sind, also je nach Ausstellung, zwischen vielleicht 1,40 und vielleicht so 2 Metern hoch. Und je nach Ausstellung auch haben die 3 oder 4 Seiten oder manchmal kann man so reingehen in die Module auch. Und diese Module sind jeweils einem Thema zugeordnet und also verschieden, je nach Zielgruppe quasi, sind es natürlich auch verschiedene Themenbereiche. Genau, und man kann sich an jedem Modul dann eben zu diesem Thema dann informieren oder dazu was ausprobieren und vielleicht mal so 2, 3 konkrete Beispiele, Sandra, vielleicht hast du dann auch noch ein griffigeres ist, aber die mir sofort einfallen, ist zum Beispiel aus der echt krass Ausstellung für Jugendliche. Da gibt es eine Ausstellungssäule, die hat drei Seiten, wo man draußen eben irgendwie was machen kann. Da kann man jeweils interaktiv irgendwie sich zu dem Themenfeld informieren. Und dann gibt es eine vierte Seite, da kann man reingehen. Das ist also ein Vorhang. Und man ist dann wie in so einer Kabine drin, also vielleicht von der Idee her so ähnlich wie eine Telefonzelle früher mal war. Also für die Älteren unter Ihnen, die kennen vielleicht die Oldschool-Telefonzellen noch. Genau, und das ist wie so eine Art Telefonzelle. Und in dieser Kabine passiert dann, im Prinzip wird da ein Herzschlag imitiert, der so ein Stück weit darauf zielen soll, dass man ja sich so einer Übergriffssituation vielleicht nicht, aber vielleicht einer Gefährdungssituation bewusst wird oder sich in die reinversetzen kann. Und der Herzschlag, der fängt ganz langsam an, so bumm, 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 und der wird immer schneller und immer lauter und immer bedrohlicher. Und es ist so ganz eindrücklich irgendwie, weil die Kabine ist auch drinnen so sehr dunkel und es ist alles so beklemmend irgendwie. Und man ja wird so in so eine Situation katapultiert, wo man aus meiner Sicht zumindest dringend das Bedürfnis hat, sich Unterstützung zu holen. Und das ist also in Bezug auf die Jugendlichen ein Teil der Ausstellung. Also da, genau, jeweils an der Säule drumherum wird das natürlich aufgegriffen, das Thema. Und irgendwie gibt es dann eben Hinweise dazu, wie man da eben vorgehen kann, wenn man sich bedroht fühlt und so weiter. Genau, das vielleicht für Jugendliche und für Kinder. Da vielleicht mal zwei Beispiele, also für Grundschulkinder. Das eine Beispiel ist so ganz niedrigschwellig, finde ich, und aber auch so herzig und so. Alle Erwachsenen, die ich erlebt habe, wollten sich auch gerne selber da ausprobieren. Es gibt dort den Jubelthron. Ganz was Tolles, sieht aus wie so ein königlicher Stuhl. Der hat einen, also ganz, ganz hübscher Stuhl eben erstmal, und da drumherum hängt ein KönigInnenumhang. Und wenn man sich auf diesen Stuhl setzt, dann kommen von allen Seiten akustisch eingespielt, so Beifalls- und Jubelstürme, und man lässt sich dann einfach mal richtig feiern und bejubeln. Und das ist total cool, weil das, glaube ich, was ganz Tolles ist. Also kann man natürlich, wenn man mit Kindern arbeitet, also gerade Grundschulalter, auch, oder es ist auch in der Ausstellung für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, gibt es auch einen Jubelthron. Es ist halt was ganz Schönes irgendwie, um vielleicht auch mal Kinder so ein bisschen in den Mittelpunkt zu heben, die sonst vielleicht nicht so den allerbesten Stand in der Gruppe haben oder so, ne. Aber man kann es eben auch mit allen einfach ausprobieren, weil der Thron jubelt natürlich immer gleich stark und nicht abhängig davon, ob man jetzt gerade eine gute Mathe-Note geschrieben hat oder so, sondern man setzt sich da drauf und der Stuhl feiert einen irgendwie, und das ist total cool, weil die Idee ist, glaube ich, dahinter, dass dann natürlich alle mit drumherum stehen, auch mit klatschen und irgendwie dem Kind irgendwie applaudieren, was da jetzt gerade sitzt. Und das ist, finde ich, total charmant und irgendwie so eine coole Idee, simpel umgesetzt, und funktioniert einfach, weil alle, die sich da drauf setzen, einfach richtig gute Laune kriegen. Genau, das vielleicht als ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel aus der Ausstellung, was ich auch total schön finde. Man kann dort, es ist an einer dieser Säulen für Kinder im Grundschulalter, ist wie so ein Haus aufgezeichnet oder dargestellt. Ist natürlich ein bisschen schicker, als ich das jetzt zeichnen könnte, sondern es ist einfach schön aufbereitet, ein Haus. Und man kann durch Schlüssellöcher gucken und verschiedene Szenen sehen sozusagen, die sich hinter diesem Schlüsselloch abspielen. Und das sind in drei oder vier Fällen schöne Szenen. Also da ist passiert was Tolles oder was auf jeden Fall Unproblematisches. Und hinter zwei oder drei, ich weiß nicht, wie viel genau das sind, ein paar sind es halt, passiert eben was nicht so Schönes. Und da ist irgendwie sehr offensichtlich, dass das Kind das irgendwie nicht so gut findet, was da passiert. Und dann wird in dem Begleitmaterial, was es da jeweils gibt, dann eben auch aufbereitet, dass es also gute Geheimnisse gibt und schlechte Geheimnisse, deshalb auch Schlüsselloch, und dass man eben auch über schlechte Geheimnisse sprechen darf und dass es überhaupt kein Problem ist oder vielleicht problematisch für die Kinder, die das erfahren, aber dass es auf jeden Fall gewollt ist, dass Kinder auch über schlechte Geheimnisse sprechen und dass sie das auch machen sollen. Und das ist, finde ich, auch eine gute Möglichkeit, um so diesen Kontext irgendwie zu, ja, einzubetten, weil das ist natürlich irgendwie was Geheimes und man darf das irgendwie, man darf da durchillern und gucken, was dahinter passiert. Und man darf sich entscheiden, ist das ein gutes Geheimnis, ist das ein schlechtes, sollte man drüber reden oder nicht. Und finde ich auch ganz, ganz kindgerecht einfach aufbereitet.
Das klingt total cool. Also ich habe auch bei dem ersten Beispiel direkt Gänsehaut gekriegt. Also du beschreibst es auch so richtig schön anschaulich. Dann ist es ja auch gar nicht so Ausstellung, wie man das vielleicht, ne? Also das erste Bild, was man im Kopf hat, wenn man Ausstellung sagt, sondern es ist ja quasi mehr so ein Erlebnisraum und auch so ein bisschen Spielraum. Man kann sich da ausprobieren und spielerisch ganz viele wichtige Dinge entdecken. Auch das mit dem Jubelthron finde ich total cool, dass es eben auch nicht nur darum geht, das Thema ist schwierig und problematisch, sondern dass man auch so positive Gefühle stärkt und damit ja auch sicherlich das Selbstbewusstsein der Kinder. Ganz toll, ich hätte auch gerne einen Jubelthron zu Hause. Genau, ich weiß nicht, Sandra, hast du vielleicht auch noch so ein, zwei Highlights, die du gerne mit uns teilen würdest?
Ja, Maria hat es ja schon wirklich sehr anschaulich und total nett beschrieben. Also so, dass man wirklich Lust bekommt, das selber zu machen. Eines, was mir auch immer noch sehr gefällt und was ich eben auch gesehen habe, dass das den Kindern auch immer gut tut, ist, es gibt bei der Echtklasse eine Kiste, eine größere, und da steht eben drauf, darin befindet sich der wichtigste Mensch auf der Welt. Und dann denken die Kinder natürlich erstmal, hey, was hat das jetzt damit zu tun und wie passt da eine Person rein? Und wenn sie dann den Deckel öffnen, finden sie eben einen Spiegel und sehen sich selber. Und das finde ich halt auch immer sehr emotional. Also das ist auch eine sehr, sehr schöne Idee. Genau, und für mich hat das auch gar nicht immer so diesen Ausstellungscharakter, wie Maria auch schon beschrieben hat, sondern ich erkläre den Schulen auch immer, dass das eher so ein Mitmach- und Erlebnisparcours ist. Und weil das Ausstellung klingt eben auch immer so ein bisschen altbacken und das wäre jetzt so meine Idee oder mein schönes.
Das heißt, es gibt ganz viel zu entdecken und selber zu bespielen. Und ihr habt aber auch gesagt, wir von der Hochschule bieten dazu auch natürlich Begleitmaterialien an. Könnt ihr da noch mal ein bisschen was erzählen? Also sind das Workshops? Nee, Maria, du hattest auch schon Elternabende angesprochen. Erzählt doch da mal gerne noch so ein bisschen, was wir noch so drumherum bieten.
Vielleicht ganz kurz einfach zu dem Ablauf, wenn sich jetzt Schulen bei mir melden, wie das dann vonstatten geht, das Prozedere. Die Schulen kommen eben größtenteils jetzt über Mund-zu-Mund-Propaganda schon auf mich zu oder eben über das Ministerium, was da immer mal so Informationen verteilt, beziehungsweise teilweise auch über unsere eigene Öffentlichkeitsarbeit erfahren die Schulen davon, kommen eben auf mich zu und wir führen dann eben eine kleine Beratung durch. Es gibt natürlich ganz viele Fragen, welche Ausstellung kommt für uns in Frage, welche Räume brauchen wir das für, welche Kosten kommen auf uns zu und so weiter. Die beantworte ich dann auch alle ganz gern, die Fragen, und gebe noch Informationen zu allen anderen wichtigen Details. Und da erfahren die Schulen eben, dass es ein Gesamtpaket gibt. Vor der Ausstellung werden eben diese Weiterbildungen durchgeführt, von denen Maria schon gesprochen hat. Und die Schulen erhalten ein Materialpaket, ein umfangreiches, mit Flyern, Broschüren, Postern und so weiter für die Schülerinnen, für die Lehrkräfte, auch für die Eltern zur Information. Es gibt umfangreiche Unterrichtsmaterialien, die eben die Lehrkräfte vor der Ausstellung und auch danach zur Nachbereitung nutzen können.
Ich glaube, was noch total wichtig ist, ist vielleicht auch, weil das, glaube ich, auch was ist, was potenziell Interessierte gerne wissen möchten, was hat es mit diesen Begleitangeboten auf sich? Was passiert in diesen Fortbildungen und in diesen Elternabenden? Und wie schrecklich, in Anführungszeichen, wird das für Lehrkräfte? Weil ich glaube, das gibt natürlich auch eine große Unsicherheit, was dieses Thema angeht, wenn jetzt irgendwie meinetwegen die Schulleitung oder irgendeine engagierte Lehrkraft oder eine Schulsozialarbeiterin oder irgendwer sich überlegt, das wäre doch jetzt was ganz Tolles, diese Ausstellung hierher zu holen. Dann gibt es natürlich mindestens genauso viele Menschen, wenn nicht mehr, die dann eher Bedenken haben und sagen, aber das ist auch ein schwieriges Thema. Und wenn die jetzt dann alle kommen und dazu was wissen wollen oder sich dann wirklich welche anvertrauen, was mache ich denn damit als schulische Fachkraft? Und die Bildungsangebote gehen natürlich in genau diese Richtung. Also es gibt, wie gesagt, eine Fortbildung für Lehrkräfte, die dauert 2 Stunden, Sandra? Ja, die dauert 2 Stunden. Ich mache ein paar mehr Bildungsangebote, deswegen muss ich manchmal sortieren in meinem Kopf, was jetzt eigentlich hier wie lange dauert. Aber die für Lehrkräfte im Kontext der PETSA-Ausstellung dauert 2 Stunden. Und da ist der Fokus erstmal, wirklich Wissen zu vermitteln, Wissen zu sexualisierter Gewalt, also so Prävalenz, Definition und so weiter. Was ist sexualisierte Gewalt? Über welche Zahlen reden wir eigentlich? Das ist auch immer so ein wichtiges Thema, spätestens dann, wenn wir irgendwie sagen, okay, in Sachsen-Anhalt laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden halt oder haben im vergangenen Jahr um die 500 Kinder und Jugendliche sexualisierte Gewalt erfahren, also nicht nur Kinder sexualisierte Gewalt erfahren bis 13 Jahre, dann hört sich das gar nicht so viel an. Also das ist keine ganz kleine Zahl, aber 500 für ganz Sachsen-Anhalt ist jetzt auch keine fürchterlich große Zahl. Und wenn wir dann aber in der Fortbildung sagen, ja, das ist aber halt nur das Hellfeld, also das, was der Polizei oder den Ermittlungsbehörden bekannt wird und als strafrechtlich relevant irgendwie eingeordnet wird, und das Dunkelfeld ist zwischen 5 und 10 Mal so hoch, dann reden wir natürlich über ganz andere Zahlen. Und spätestens dann hat man in den Fortbildungen eigentlich alle Lehrkräfte irgendwie erreicht. Und es gibt ein Bewusstsein dafür, warum das selbstverständlich auch wichtig ist, dass dieses Thema für alle Kinder und Jugendlichen irgendwie pädagogisch aufbereitet wird. Das passiert also vordergründig in den Bildungsveranstaltungen für Lehrkräfte. Eine Faktenvermittlung, würde ich sagen. Plus man geht dann eben also zusammen mit den Lehrkräften in die Ausstellung, so sie denn also schon vor Ort ist, was in den allermeisten Fällen also auch der Fall ist, weil das auch gewollt ist, und besucht dann eben die Ausstellung zusammen oder probiert die halt zusammen aus und beantwortet dann eben vor Ort Fragen dazu, die aufkommen, oder redet vielleicht auch nochmal über Unsicherheiten oder vielleicht auch über Befürchtungen, die auch damit einhergehen können, dass jetzt sich hier Kinder und Jugendliche anvertrauen. Man verweist in den Bildungsveranstaltungen auch auf KooperationspartnerInnen aus der Praxis, Ansprechpersonen, die also dann wirklich auch konkret im Fall der Fälle irgendwie zur Verfügung stehen, weil da sind wir natürlich irgendwie nur peripher geeignet dafür. Also selbst wenn wir dazu kompetent und aussagekräftig sind, können wir natürlich Fälle, die sich irgendwie dann auftun oder auch wo Aufdeckung stattfindet, schlecht intensiv betreuen und begleiten. Aber da gibt es in Sachsen-Anhalt zahlreiche andere Fachstellen, die dafür zuständig sind. Inzwischen sind es vor allem auch zahlreiche. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Da sollten sich potenziell Interessierte auch irgendwie ermutigt fühlen. Wenn sich wirklich Kinder und Jugendliche anvertrauen, haben wir in Sachsen-Anhalt, würde ich sagen, inzwischen ein total super Netzwerk, was solche Aufdeckungsvorgänge eben auch gut begleitet. Leiten kann, auffangen kann und Fachkräfte auch stärken kann, da irgendwie handlungssicher zu sein. Dazu wird also Wissen vermittelt, und wie gesagt, man geht so ein Stück weit vielleicht auch auf die spezifische Situation der Schule ein und guckt halt, was sind so konkrete Fragen, die die Schule vielleicht hat oder Themen, die die Schule beschäftigen, und wie kann man das irgendwie sinnvoll irgendwie, wie kann man die Schule sinnvoll abholen, damit die wirklich auch gut mit den Kindern und Jugendlichen zu dem Thema arbeiten kann. Das passiert also in dieser Fortbildung. Man besucht eben auch zusammen die Ausstellung, und im Prinzip ist das Gleiche, nur eben an eine andere Zielgruppe gerichtet, auch der Inhalt der Elternabende, weil Eltern häufig natürlich auch Fragen zu diesem Thema haben. Interessanterweise passiert es uns eher so, dass Lehrkräfte viele Befürchtungen haben, Unsicherheiten haben, die ich auch total nachvollziehen kann, die ich auch sehr logisch finde, weil Lehrkräfte auch unglaublich ausgelastet sind mit vielen Themen, mit ganz vielen Verantwortungen irgendwie auch zu händeln müssen und irgendwie gucken müssen, wie sie die jeweils alle bedienen. Und jetzt kommt eben auch noch dieses Thema obendrauf, was auch nicht so ganz einfach ist. Und dann haben sie dazu nicht so furchtbar viel im Studium gelernt, in allermeisten Fällen, oder in Fortbildungen. Deswegen gibt es da auch verständlicherweise Unsicherheiten. Und dann machen wir Elternabende, und der Reihe nach bedanken sich Eltern bei uns dafür, dass das Thema endlich da ist und irgendwie aufbereitet wird und dass dazu jetzt was passiert in der Schule und so weiter. Weil die haben natürlich ganz andere Probleme zu Hause. Die haben irgendwie Kinder, die in ihren WhatsApp-Chats irgendwelche Pornos weitergeleitet bekommen oder in sozialen Medien irgendwelche Übergriffe erfahren oder überhaupt Unsicherheiten dazu, dass es halt irgendwie so einen vereinfachten Zugang vielleicht zu Pornografie gibt und dies, das, jenes. Die sind einfach nur froh, dass das Thema endlich da ist und irgendwie was damit gemacht wird und die Schule sich dieses Themas annimmt. Und genau da im Endeffekt vermitteln wir da aber auch ein Stück weit Faktenwissen an die Eltern, weil natürlich ist man so ein bisschen auch in seiner Elternblase irgendwie und hat irgendwie so den Fokus auf das eigene Kind und die Problematik, die damit einhergeht. Und wenn das Kind vielleicht gerade mal keine Probleme hat, hat man vielleicht auch, ist das vielleicht auch ein Thema, was weit weg ist. Wir vermitteln also Wissen erstmal und gehen auch mit den Eltern zusammen in die Ausstellung, und die gucken sich die dann an und kriegen eine gute Idee davon, was ihre Kinder da wirklich auch zu diesem vermeintlich ganz doll schweren Thema irgendwie dann vielleicht auch selber erfahren in dem Erfahrungsraum, wie du es vorhin genannt hast, Vanessa, fand ich ganz treffend. Also kriegen einfach einen guten Eindruck davon, und ich glaube, das baut im besten Fall Ängste ab, wenn denn welche da sind bei den Eltern. In allermeisten Fällen sind die einfach nur froh, dass das Thema endlich da ist und dass es aufbereitet wird, eben weil es eigentlich vorher schon da war und jetzt endlich eine sinnvolle Auseinandersetzung damit stattfindet. Genau, und der Elternabend ist so ungefähr eine Stunde lang. Und je nachdem, was da an Fragen noch kommt, wird es auch mal ein bisschen länger, aber in aller Regel eine Stunde. Und die haben dann, glaube ich, auch einen ganz guten Einblick darin, was da genau passiert zu dem Thema an der Schule. Das sind die Begleitangebote für die Eltern und die Lehrkräfte. Genau, und die zu den Bildungsmaterialien hat Sandra vorhin schon was gesagt. Die finde ich aber auch total cool. Mit denen arbeite ich auch im Seminar mit den Studierenden, weil die auch also so ganz tolle, ja, irgendwie sehr handlungsorientiert, sehr praxisnah, sehr griffig und auch niedrigschwellig sind. Man einfach gut damit arbeiten kann.
Schön. Das ist also auch mal wieder komplett ganzheitlich. Finde ich ganz toll, dass wir auch nicht einfach sagen, wir haben diese Ausstellung und wir stellen die dahin, sondern dass es so auch alle Zielgruppen und alle, die irgendwie damit zusammenhängen, bedenkt. Und das zeigt auch wieder, dass man ja nur, wenn man vielleicht bei einem Thema Bauchschmerzen hat und nicht drüber redet, dass es nicht existiert, sondern dass es eben auch dankbar angenommen wird und ganz toll ist, wenn man ja einfach anfängt, drüber zu sprechen und dann lösen sich ganz viele Knoten im Kopf und ganz viele Ängste.
Ich finde, dass das was ist, was den PETSE-Ausstellungen und überhaupt den ganzen Materialien des PETSE-Instituts extrem gut gelingt, dass das so ein, das ist ein schweres Thema und das ist auch ein Thema, was viele Ängste hervorruft, völlig zu Recht, weil sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein Problem und es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. In allen Schulklassen sitzen Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erleben, konkret oder erlebt haben. Das ist einfach ein Fakt und wir werden den nicht so bald abstellen können. Und dann kommt aber irgendwie eine Ausstellung, die das Thema sehr ernsthaft aufgreift, aber irgendwie auf eine Art, mit der Kinder und Jugendliche auch gut umgehen können und auch Lehrkräfte und Eltern, mit denen, also diese Aufbereitung der Ausstellung lädt irgendwie dazu ein, sich eben auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber nicht auf so einer belehrenden Ebene, sondern eben irgendwie auf einer spielerischen, schön aufbereiteten Ebene, die auch alle Kinder und Jugendliche verstehen, denke ich, und wo die einfach auch Spaß haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das ist auch total wichtig bei diesen Ausstellungen, weil, also welches Kind geht denn gerne in irgendeine Ausstellung, die so ganz steif und so eng gestrickt ist, wo man sich irgendwie ganz leise verhalten muss und so, das muss man da alles nicht. Man kann da irgendwie, wenn man im Rollstuhl sitzt, mit seinem Rollstuhl durchfahren, man kann in diese Kabinen reinfahren, so, das geht alles. Und es ist irgendwie sowieso laut in dem Raum, weil alle irgendwie, was weiß ich, ein Telefon in der Hand haben und da irgendwelche Geräusche rauskommen oder vielleicht auch mal lachen und dann jubelt irgendwie nebenan der Jubeldrohn und so. Diese Ausstellung ist nicht dafür gemacht, ganz leise sich mit diesem Thema so für sich zu beschäftigen, sondern da gibt es Elemente, die genauso funktionieren und es gibt irgendwie so ganz freundlich aufbereitete Angebote, sich ja zu auch vielleicht einem schweren Thema irgendwie Gedanken zu machen, aber vielleicht auch mit der Person auszutauschen, die irgendwie daneben steht und zu sagen, ey, was denkst denn du dazu? Wie ist dir das eigentlich auch schon mal passiert? Oder ist das ein schlechtes Geheimnis oder ist das ein gutes? Also das ist total cool irgendwie. Und ich habe auch schon mal mit einer, ich laber mal ein bisschen rum, sorry, weil es aber auch wirklich gut passt. Ich habe schon mal mit einer Klasse gearbeitet. Eigentlich betreuen wir diese konkreten Ausstellungsbesuche gar nicht. Die passieren ja eigentlich alleine in den Schulen. Aber tatsächlich war ich schon mal hier an der Hochschule, als die hier aufgebaut war und habe das so ein bisschen begleitet, weil das damals einfach die Umstände so ergeben haben. Und da war eine Schule da, irgendwo aus dem Burgenlandkreis, habe ich vergessen woher, mit Kindern, die also tatsächlich auch lernbeeinträchtigt waren und schon auch Schwierigkeiten hatten in diesem Feld und die kamen hierher und dann habe ich gesagt, wir haben hier gerade zufällig alle Ausstellungen aufgebaut und sie können wählen zwischen echt krass und echt stark. Echt stark ist eher so für die Lernbeeinträchtigten, echt krass ist so ein bisschen für die, die eigentlich jetzt nicht lernbeeinträchtigt sind. Und das war total cool, weil da waren relativ viele Lehrkräfte mit für relativ wenig Kinder, keine 1:1-Betreuung, aber nah dran. Und dann sagen die so, nee, wir gehen in echt krass. Wir gehen dahin, weil wir brauchen die andere nicht, wir gehen zu echt krass. Und dann sind die halt zu echt krass gegangen in diese Ausstellung. Und das war super, weil ich war dann halt so ein bisschen dabei. Und da haben dann wirklich auch die Lehrkräfte einfach ganz intensiv mit den Jugendlichen gearbeitet. Und wenn da irgendwie mal was dabei war, was jetzt nicht so auf den ersten Blick verstanden oder aufs erste Hören verstanden wurde, dann wurde da einfach drüber gesprochen. Dann haben die Jugendlichen halt gesagt, was ist denn damit gemeint? Kannst du es mir mal erklären oder können Sie es mir mal erklären? Und dann war halt direkt ein Dialog da zwischen den schulischen Fachkräften und den Jugendlichen, die irgendwie ja profitieren sollten von dieser Ausstellung. Und am Ende haben halt irgendwie alle, also auch als Gemeinschaft profitiert davon, weil die sich das halt einfach gegenseitig erklärt haben und sofort auch die Erwachsenen irgendwie eine Idee hatten, was denken eigentlich die Kinder dazu, wie sieht deren Lebenswelt aus? Und irgendwie einen guten Einblick darin auch bekommen haben. Und am Ende waren die so begeistert davon und ich erst recht, weil die irgendwie, die haben dieses Konzept irgendwie noch optimiert, weil die eben auch miteinander so sehr in Austausch gekommen sind. Dann, also das war total cool und eindrücklich. Und ich dachte, ja, voll cool, dass ihr das gemacht habt, dass ihr diese Ausstellung besucht habt und dass ihr euch getraut habt, dann auch zu sagen, ach, wir nehmen die andere, da ist auch ein bisschen mehr. Und das war irgendwie ein ganz schöner Tag und ein ganz schönes erfahren, dass diese Ausstellung wirklich auch gut funktioniert und gut ankommt bei der Zielgruppe.
Das klingt total cool. Also so lebendig und so dialogorientiert und interaktiv auch. Das macht total Lust, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen, obwohl man vielleicht ja, wenn man damit noch nie was zu tun hatte, vielleicht denken würde, das ist so schwierig und das ist so ein Tabuthema. Und das scheint ja aber so cool aufbereitet zu sein. Also leider habe ich selber noch keine Ausstellung gesehen, aber das...
Es wird Zeit.
Macht total Bock, auf jeden Fall. Genau, das heißt, wenn Sie in den Schulen jetzt auch Lust haben, die Ausstellung zu sehen, wie können die dich erreichen?
Gern unter meiner E-Mail sandra.komichau@hs-merseburg.de.
Super. Du hast jetzt auch gesagt, es gibt so ganz viele Standardfragen in dem Sinne. Kannst du da vielleicht auch was dazu sagen? Also gibt es auch Standardantworten? Braucht zum Beispiel jede Ausstellung, weiß ich nicht, einen Raum von 20 Quadratmetern? Sie sollte mindestens 4 Wochen stehen? Oder gibt es da so einen Rahmen?
Genau, das in den Schulen läuft es dann eben so ab, dass wir mindestens 4 bis 6 Wochen die Ausstellung gern vor Ort haben, damit eben die Schülerinnen und Schüler genug Zeit haben, nicht nur einmal oder zweimal, sondern eben so oft wie gewünscht über die Ausstellung zu gehen. Die Größe der Räume ist abhängig von der jeweiligen Ausstellung, die eben gebucht wird. Aber so 50 bis 60 Quadratmeter, also ein größerer Klassenraum, ist schon vorteilhaft. Für die echt mein Recht bräuchte man dann auch noch einen größeren Raum. Da wird oftmals dann die Aula genutzt.
Okay, das war es also schon, was man bedenken müsste. Wir hatten ja vorher gesagt, es gibt insgesamt 6 Petze-Ausstellungen für die verschiedensten Altersgruppen. Können die auch alle über uns bezogen werden oder bieten wir sozusagen eine Auswahl der Ausstellungen an?
Wir haben eine größere Auswahl an der Hochschule. Seit einigen Jahren gibt es eben die 3 Ausstellungen echt klasse, echt krass und echt stark bei uns. Und seit 2021 auch die Ausstellung echt mein Recht. Ich sage immer, wir haben 4,5 Ausstellungen, weil wir auch diese kleine Echt-Schätze-Ausstellungen bei uns haben, die vor allen Dingen auch Kindergärten ausleihen können. Aber das ist eben eigentlich nur eine ganz kleine Kiste mit Überraschungen und Ausprobiersachen. Genau, also diese 4 Ausstellungen. Sind bei uns an der Hochschule.
Okay, super. Das heißt, das sind so die Altersgruppen. Also du hast jetzt gesagt, die halbe Ausstellung ist so Kita-Alter. Dann haben wir Grundschule, Förderschule, Inklusion. Dann für die Kinder ab 13, 14 Jahren und für Männer und Frauen mit Lernschwierigkeiten. Das kann also über uns bezogen werden. Und wer da auch noch mal reingucken möchte vorher, findet das auf der Seite des Petze-Instituts. Das ist petze-institut.de. Da kann man, glaube ich, schon mal einen ganz guten Einblick so erhalten, was man sich da so gerne ins Haus holen kann. Wir hatten auch schon ein bisschen was zu den Rahmendaten gesagt. Hatten wir schon gesagt, ob die was kosten?
Vielleicht kann ich auch noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Das Schöne ist eigentlich an den Sachen, die Maria jetzt gerade so schön beschrieben hat, dass die Schulen wirklich richtig schöne, gute Erfahrungen mit diesen Ausstellungen gesammelt haben und sich das eben auch widerspiegelt in unseren Verleihzahlen. Also noch vor 3, 4 Jahren, erinnere ich mich, mussten wir wirklich gezielt auf Schulen zugehen und die davon überzeugen, dass die Ausstellungen wirklich gut sind und für Kinder und Lehrkräfte und die ganze Schule wirklich eine gute Sache ist. Mittlerweile kommen die Schulen einfach auch auf uns zu und möchten diese Ausstellungen gerne buchen. Und das spiegelt sich gerade wieder, diese positive Atmosphäre, die die Ausstellungen verbreiten und mit sich bringen. Zu den Kosten. Aktuell ist es so, dass das Ministerium für Bildung die Kosten für die Schulen in Sachsen-Anhalt übernimmt, auch für andere soziale Einrichtungen. Sollten jetzt Einrichtungen dabei sein, die nicht in den Fördertopf fallen, käme ein Betrag von 450 Euro, müsste bezahlt werden. Darin enthalten sind aber wirklich alle Sachen, die letztlich eigentlich viel mehr Kosten verursachen, also Transport, Aufbau, Logistik, die ganzen Weiterbildungssachen und so weiter. Es ist auch möglich, die Ausstellung über die Grenzen hinaus bei uns auszuleihen. Also wir hatten jetzt auch schon Verleiher nach Sachsen. Da müssten wir dann einen gesonderten Kostenvoranschlag erstellen. Genau, aber wir beraten dann auch gern zu Finanzierungsmöglichkeiten und geben da gerne Hinweise.
Okay, das ist cool. Das heißt, der Rahmen ist nicht so beschränkt, sondern auch da ist irgendwie alles möglich.
Genau.
Schön. Dann haben wir jetzt ganz viel über die Ausstellungsreihe gesprochen. Haben wir denn darüber hinaus noch andere Angebote aus dem Fachbereich Soziale Arbeit, Medienkultur? Hätten wir da noch was anderes?
Genau, also die PETZ-Ausstellung ist ja sozusagen nur ein Baustein der vielen Präventionsangebote der Hochschule. Wir haben unter anderem die Initiative Trau Dich, die wir betreuen, die auch die Maria mit unter anderem betreut. ist so ähnlich aufgebaut. Also Hauptbaustein ist sozusagen ein Theaterstück, was auch rund um dieses Thema sich bewegt. Und es sind auch, wie bei der Petze-Ausstellung, die Weiterbildungen vorgeschaltet, der Elternabend vorgeschaltet. Genau, und im Nachgang kann gerne auch auf die Kooperationspartnerinnen zurückgegriffen werden bei Fragen, bei Beratungswünschen und so weiter. Dann gibt es die sogenannten Abrufangebote, die den Schulen und auch anderen sozialen Einrichtungen zur Verfügung stehen und über den Bildungsserver Sachsen-Anhalt kostenlos gebucht werden können. Die Hochschule Merseburg hat hier auch einen kleinen Katalog von 11 Angeboten zu ganz unterschiedlichen Themen. Maria, vielleicht kannst du dann nachher noch mal was dazu sagen. Diese Abrufangebote können ebenfalls bei uns gebucht werden. Und last but not least haben wir einen sehr umfangreichen Katalog an sexualwissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungsangeboten, den man auch bei uns auf der Homepage findet.
Okay, cool. Dann hören wir jetzt noch ein bisschen was zu den Abrufangeboten. Das klingt auch irgendwie spannend.
Ja, kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Die Idee dahinter ist, oder der Ursprung der Abrufangebote stammt aus der Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt. Das ist eine Bundesinitiative der jetzigen UBSKM. Damals war es noch ein UBSKM, jetzt ist es Kerstin Klaus, als unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und es gibt also eine bundesweite Initiative namens Schule gegen sexuelle Gewalt, wo alle Schulen, alle 30.000 Schulen in Deutschland dabei unterstützt werden sollen, institutionelle Schutzkonzepte zu entwickeln, die tatsächlich auch spezifisch für die jeweils eigene Schule sind. Also es gibt jetzt keinen Vordruck, in den man den Namen der Schule einträgt und vielleicht die SchülerInnenanzahl, sondern das soll wirklich an jeder Schule explizit selbst entwickelt werden, so ein Schutzkonzept. Es gibt eine gute Orientierung dafür unter schule-gegen-sexuelle-gewalt.de und konkret in Sachsen-Anhalt oder vielmehr alle Bundesländer mussten sich dieser Initiative verpflichten. Sachsen-Anhalt hat das auch gemacht im November 2018. Und jedes Bundesland, das sich dieser Initiative verpflichtet hat, muss so Aktivitäten vorweisen, dass es also wirklich auch irgendwie was umsetzt im Kontext dieser Initiative. Und in Sachsen-Anhalt ist also eine Aktivität, das zur Verfügung stellen der Abrufangebote, die, also genau, Sandra hat gesagt, wir haben 11, das ist ganz schön viel, finde ich, gar nicht so wenig, wie es klang. Ich finde es total attraktiv, weil die alle so ein Stück weit einen verschiedenen Fokus haben und im Prinzip zielen die aber alle darauf ab, Schulen dabei zu begleiten oder zu unterstützen, Schutzkonzepte zu entwickeln. Also mit verschiedenen Schwerpunkten, also je nachdem, an welchem Punkt eben vielleicht auch die Schule in dem Prozess halt ist. Eher vielleicht erstmal eine Vermittlung von Grundlagenwissen zu sexualisierter Gewalt und eben dem Thema institutionelle Schutzkonzepte oder vielleicht auch schon eine konkrete Arbeit an einzelnen Bausteinen des Schutzkonzepts oder so. Je nachdem, was man also dann bucht, kann man dann wirklich auch ein ganz individuelles Angebot für die Schule entwickeln und eben entsprechend dessen, was die für einen konkreten Bedarf hat, eine Fortbildung anbieten. Und ich finde es total großartig, dass die Schulen das kostenlos nutzen dürfen, weil das diese Schutzkonzeptprozesserstellung ist was ganz Langwieriges auch, das muss man schon auch so ehrlich sagen. Und eigentlich liegt die Verantwortung für die Begleitung von Schulen, die sich auf den Weg machen, bei Fachberatungsstellen im Kontext sexualisierter Gewalt. Aber de facto können die das natürlich schlecht abdecken. Also wir haben bis vor kurzem in Sachsen-Anhalt 4 Fachberatungsstellen gehabt und 1.000 Schulen. Wenn sich alle 1.000 Schulen an die 4 Fachberatungsstellen gewandt hätten, hätten die natürlich irgendwie ein großes Problem gehabt. Jetzt sind es ein bisschen mehr Fachberatungsstellen, was total super ist. Aber es sind natürlich immer noch nicht genügend, um 1.000 Schulen zu begleiten. Wir können auch nicht so gut 1.000 Schulen begleiten, aber wir können irgendwie ein Baustein in diesem Netzwerk sein. Und jetzt können also Schulen sich auch an uns wenden und sagen, wir brauchen erstmal einen Input dazu, wir brauchen vielleicht irgendwie einen Impuls, wie wir hier gut als Steuergruppe oder wer auch immer da jeweils dafür zuständig ist, arbeiten können im Hinblick auf Schutzkonzeptentwicklung. Und den können wir, glaube ich, total gut geben mit diesen Abrufangeboten und die sind eben auch kostenlos buchbar. Man kann ein Angebot buchen, man kann auch 2 buchen oder auch ein drittes oder ein viertes. Also man kann wirklich auch so einen Prozess begleiten lassen und jeweils auch mit der Person, die dann eben die Fortbildung macht, da eine intensive Zusammenarbeit entwickeln. Und das, finde ich, ist was ganz Wertvolles, was meines Wissens nach nicht viele Bundesländer so haben. Also auch die Abrufangebote haben den Werbeslot hier völlig berechtigt bekommen.
Ach cool. Das heißt, da nehmen wir auch nochmal die Institution als Institution so richtig an die Hand. Und das zielt aber nur auf Schulen ab. Ist das richtig? Also andere Bildungseinrichtungen kommen jetzt für dieses Angebot nicht in Frage?
Ja, das ist richtig.
Okay.
Wobei wir immer auch sagen, wer jetzt einen spezifischen Bedarf hat, als zum Beispiel Einrichtung der stationären Jugendhilfe oder als Einrichtung der freien Jugendhilfe oder als wer auch immer, als Träger oder whatever, möge doch bitte das Telefon in die Hand nehmen und mal Professor Heinz-Jürgen Voss anrufen oder eine E-Mail schreiben an Sandra Komischau oder eine E-Mail sonst wohin schreiben an diese Hochschule, wo dann die E-Mail sinnvoll weitergeleitet wird und es wird sich irgendeine Lösung finden dafür. Also bisher ist mir das nicht passiert oder begegnet. Ich habe nicht davon gehört, dass wir eine Einrichtung hier jemals im Regen haben stehen lassen, die einen Bedarf geäußert hat, weil das ist ja vielleicht das, was man irgendwie auch nochmal sagen muss. Wir wollen das ja alle, dass Bildungseinrichtungen, aber auch Einrichtungen insgesamt der Kinder- und Jugendhilfe und auch andere Einrichtungen sichere Räume werden für Menschen, die sich in diesen Einrichtungen aufhalten. Und wenn da eine Einrichtung sagt, wir machen uns auf den Weg, wir haben da jetzt irgendwie festgestellt für uns, wir brauchen das, wir wollen das umsetzen, könnt ihr uns dabei helfen, dann sind wir die allerletzten, die sagen, nee, ihr seid die falsche Einrichtung. Also das kriegen wir in jedem Falle hin, egal was da jetzt vielleicht auch für Ressourcen zur Verfügung stehen.
Und auch das Landesinstitut für Schulqualität ist da sehr offen und achtet da nicht immer nur auf diese starren Richtlinien. Also da ist für alle was möglich, so wie Maria das gerade schon gesagt hat.
Sehr schön. Ach, das ist irgendwie toll zu hören. Das begegnen wir in unserer Podcast-Reihe irgendwie immer wieder, dass man uns einfach nur schreiben muss oder uns anrufen muss und wir können irgendwie gefühlt alles realisieren. Wir unterstützen gern, wo wir können. Ja, vielen Dank, dass ihr mich heute so unterstützt habt hier im Studio und so eindrücklich und lebendig erzählt habt von unseren Angeboten für die Schulen. Finde ich ganz, ganz toll. Bewegt mich, glaube ich, auch nochmal nachhaltig. Auch euch, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ja, wenn ihr darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen habt oder selbst gerade an einem spannenden Projekt arbeitet und das gerne mal im Rahmen meines Podcasts vorstellen möchtet, dann schreibt mir an podcast@hs-merseburg.de. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter und dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Cube Talks.